Also es gab eine Phase, da habe ich relativ nachlässig gebetet, einfach so formal. Und ich habe dann aber auch gemerkt, und das hat schon auch was zu tun mit dem, was ich jetzt so erlebt habe, dass das untauglich ist. Da habe ich auch meinen Kindern, muss ich leider selbstkritisch sagen, ein schlechtes Beispiel gegeben, ne? Dass ich das nicht authentisch genug gemacht habe. Jetzt darf ich vielleicht sagen, bete ich jeden Tag um gute Gedanken. Ne? Und der Wunsch wird immer erfüllt.
Das Nachdenken über Gott hat auch sein Beten verändert. Das hat mir der Arzt und Autor Johannes Warmbrunn in der neuesten Ausgabe von Alpha und Omega mehr als du glaubst erzählt. In diesem Gespräch geht es nämlich um Gottesvorstellungen. Christinnen und Christen in aller Welt feiern zu Weihnachten die Geburt von Jesus Christus. Wir glauben, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Der große Gott hat sich klein gemacht, ein kleines Baby in der Krippe im Stall. Gott wird Mensch, das ist eine Vorstellung von Gott. Aber welche Vorstellungen von Gott gibt es noch? Über diese Frage hat Johannes Warmbrunn in seinem Buch Gott unfassbar groß denken, Geborgenheit im ganzheitlichen Denken, eine Antwort versucht. Er kommt aus Esslingen, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und er hat lange im Sozialministerium und im Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg gearbeitet. Und sehr lange ist er auch schon theologisch interessiert und engagiert. Er ist seit fast 25 Jahren Mitglied im Diözesanrat der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart und seit 2007 auch Sprecher des Diözesanrats. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören.
Ja, ein wichtiger Gedanke gleich zu Beginn. Sie sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis für Gott, aber es gibt ja auch keinen wissenschaftlichen Beweis dagegen.
Ganz genau so ist es. Ich kann nicht sicher sagen, ob es Gott gibt, aber ich kann genauso wenig sicher sagen, ob es Gott nicht gibt.
Und das sagen ja viele Leute, also beweis mir mal, dass es Gott gibt.
So ist es, ja, aber auch das ist eben nicht möglich, grundsätzlich. Und das berührt eben die Frage vom Woher und Wohin. Mhm. Ich weiß nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Und deswegen muss diese Frage auch offen bleiben.
Mhm. Sagen Sie, stellt sich die Gottesfrage überhaupt noch oder ist Gott nicht den meisten Menschen inzwischen egal? Also wenn man so Umfragen anschaut, dann kriegt man ja doch mit, naja, ich lebe halt ganz gut auch so ohne den Gott. Wie schätzen Sie das ein?
Also in der Form, wie wir über Gott reden, ist es tatsächlich so, dass das Interesse dramatisch nachgelassen hat. Es ist die Frage nach diesem personalen Gott. Es ist vielleicht ein etwas zu enges Gottesbild. Und da möchte ich, wenn man so will, ein wenig die Tür aufmachen.
Mhm. Und umgedreht kann man ja auch sagen, Gott ist, also den Menschen ist Gott nicht egal. Also
Nein, also es ist schon so, dass sie auf der Suche sind. Also, man sagt sicher zu Recht, also so wie wir es kommunizieren, das interessiert nicht mehr, offensichtlich. Also nicht mehr kann man auch nicht sagen, aber die allermeisten suchen schon nach anderen Worten, Antworten und finden sie auch zum Teil woanders. Und ich meine, wir müssen ihnen ein Angebot machen, das sowohl naturwissenschaftlich gut begründet ist und natürlich auch biblisch gut begründet ist und zu unseren Glaubensinhalten passt. Das ist der Versuch, den ich unternommen habe.
Für Sie steht aber auch fest, Glauben ist keine Privatsache.
Nein, ganz gewiss nicht. Wenn man sich mal anschaut, in welcher Hinsicht auch Glaube wirkt, die unterschiedlichen Glaubensrichtungen auch zum Teil in härtester Weise gegeneinander kämpfen, das ist schon ein Argument, sich intensiver mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und natürlich ist es auch nicht egal, ob ein Mensch glaubt, ob er nach dem Tod im Nichts verschwindet. Das hat für die Lebensführung und für die Lebensgestaltung schon erhebliche Auswirkungen. Darauf komme ich noch zurück.
Sie haben ein Buch verfasst, das heißt Gott unfassbar groß denken. Was war der Anlass dafür, dieses Buch zu schreiben?
Also ich denke schon sehr lange drüber nach. Es ist letztlich eine Episode aus meiner Schulzeit. Mhm. Karls-Gymnasium Stuttgart, 7 Kilometer von hier. Und zwar von unserem Physiklehrer. Mhm. Ist vielleicht ganz interessant, ich erzähle es kurz, brauche nicht lange, aber das sind sehr wichtige Inhalte. Unser Physiklehrer hat damals gesagt, stellen Sie sich vor, Sie blicken in ein riesengroßes Mikroskop hinein. Und dann sehen Sie die Substanz, dann sehen Sie die Moleküle und dann die Atome. Und dann eine Stufe tiefer, und das ist jetzt das Interessante, dann verschmelzen Sie mit dem, was Sie beobachten. Mhm. Sie verschmelzen mit dem, was Sie beobachten. Und das ist eine elementare Botschaft, die wirklich auch unsere Wirklichkeit in einer sehr guten Weise beschreibt. Denn unterhalb dieser Ebene oder zwischen den Atomkernen, wenn man so will, verschmilzt die Wirklichkeit. Das heißt, sie ist untrennbar miteinander verbunden. Das ist die erste Botschaft und sie ist ständig dynamisch. Also es gibt da nichts und nirgendwo etwas absolut Festes. Das machen sich die wenigsten Menschen klar. Dass überall, wo man da denkt, es ist was absolut Festes da, wenn man tief reinschaut, nicht, da bewegt sich dann doch etwas. Es gibt hier ein, wie ich immer sage, so ein riesengroßes Gewimmel. Und in der Dichte dieser Substanzen wird es eben fest. Mhm. Aber absolut fest ist eben nichts. Und dann noch eine dritte Erkenntnis. Man hat dann geschaut, wie groß ist überhaupt der Anteil der Materie im Atom. Ne? Und dann hat man Versuche gemacht, hat Substanzen durchleuchtet, wenn man so will. Und dann ist auf der anderen Seite eben sehr wenig angekommen an Signalen für eine Substanz. Und dann hat man festgestellt, und das wurde auch mittlerweile weiter verfeinert, dass das Verhältnis des Volumens eines Atoms zum Atomkern das Billiardenfache übersteigt. Also ein Atom besteht als Materie zu einem extrem winzigen Anteil und auch der ist nicht einmal fest. Das muss man einfach mal wissen, das ist Physik und das ist nicht irgendwie Glauben oder Spekulation. Also kann man auch sich kundig machen, es ist auf jeden Fall so. Und das hat aus meiner Sicht für unsere Glaubensperspektiven eben auch einen interessanten Denkansatz. Mhm. Und damit lebe ich, also mit diesen Modellen lebe ich.
Ja. Wenn aber nichts fest ist, ich meine, so eine Tischplatte hier, die ist ja, doch erstmal fest. Die, wenn ich da drauf schlage, dann...
Absolut. Ja gut, also man muss es sich vorstellen, weil also die ganze Wirklichkeit sozusagen dynamisch ist. Es wird in jedem Augenblick so gefügt, dass es fest bleibt. Mhm. Das betrifft ja auch uns Menschen, alles, was es hier gibt und so weiter. Die werden in jedem Augenblick neu gefügt. Und das ist also jetzt nicht irgendwie, wie ich sage, eine Spekulation oder irgendeine Fake News, sondern das ist die Wirklichkeit, die Wahrheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Die man auch messen kann.
Die man auch durchaus messen kann. Mhm, nicht? Ja. Man kann eben, das war die entscheidende Botschaft eben damals, den Impuls und den Ort eines Teilchens nie gleichzeitig exakt erkennen. Ne? Und daraus leiten sich diese Konsequenzen ab. Mhm. Dass es schwierig ist, sowas nachzuvollziehen, glaube ich wohl. Es ist ähnlich wie mit der Sonne und der Erde. Ne? Natürlich für unser Augenschein bewegt sich die Sonne. Wir wissen aber, es ist nicht so. Und ähnlich ist es hier auch. Mhm. Es ist fest, aber trotzdem im Innersten nirgendwo absolut fest. Ich betone absolut, nicht, dass es feste Substanzen gibt. Das ist mir durchaus auch bewusst.
Ja. Jetzt heißt ja Ihr Buch im Titel Gott unfassbar groß denken.
Ja.
Muss man Gott nicht nur denken, sondern auch fühlen, erleben, erfahren?
Auch natürlich, aber zunächst mal kommt für mich schon das Denken, das Nachdenken. Ne? Wie ist das jetzt wirklich? Mhm. Ne? Das ist ja das Produkt hier meiner Überlegungen seit über 50 Jahren. Ne? Mhm. Wie verhält sich das alles? Ne? Was ist tatsächlich Wirklichkeit? Und da komme ich eben auf diese Dynamik, die im System steckt. Und die Frage ist, lebt man da besser in dieser Dynamik oder nicht? Und ich, mein Erleben ist und meine Erfahrung, dass ich da wesentlich besser in diesen Systemen lebe als vorher. Und deswegen sage ich auch, man kann ja denken und fühlen und spüren nicht voneinander trennen. Mhm. Das kann man nicht in Kategorien abteilen. Ne? Das ist ja auch die Botschaft, alles hängt mit allem zusammen. Also Denken und Fühlen, das weiß ich ja auch als Arzt, als Psychiater, Psychotherapeut, ist immer eng miteinander verwoben. Und auch ein Patient besteht ja nicht nur auf der einen Seite aus Fleisch und Blut und auf der anderen Seite aus Geist, sondern das ist ein untrennbares Wirken, das sich nicht auseinanderreißen kann. Ne? Also versuche ich eben auch daraus einen Gedanken zu formulieren, der mich dann eben auch Gott nahe bringt, selbst wenn ich Gott selber nicht nahe kommen kann. Mhm. Nur möglichst nahe, das ist schon mein Anspruch.
Ja. Sie führen dann auch zwei Begriffe ein in Ihrem Buch. Das ist einmal die Grundwirklichkeit und die Weltwirklichkeit.
Ja.
Zwischen denen gibt es keine Trennung. Können Sie ein bisschen erklären, was Sie mit diesen beiden Begriffen meinen?
Also das, was ich jetzt gerade auf der atomaren Ebene beschrieben habe, ne, also diese enorm großen Differenzen von 1 zu einer Billiarde, die übersetze ich sozusagen jetzt in die gesamte Wirklichkeit. Und diese Weltwirklichkeit ist eben dieser Billiardstelanteil, mit dem wir auch umgehen können. Ne? Alles, was wir messen sozusagen, greift zu auf dieses Billiardstel. Und alles andere ist uns prinzipiell nur im Ansatz zugänglich. Es gibt zwischen diesen Atomkernen natürlich eine Wirkung, ne? Gravitation, Elektromagnetismus etc. Das sind Wirkungen, die existieren, die kann man auch nachvollziehen und man kann auch mathematisch berechnen. Es gibt eine Menge Methoden, aber letztlich wissen wir nicht, was sich in diesem Bereich, den wir Quantenbereich nennen, abspielt. Mhm. Erst dann, wenn wir sozusagen messen oder Eingriff nehmen, dann wissen wir relativ genau, um was es handelt. Mhm. Und deswegen ist mein Hauptinteresse, gilt eigentlich nicht dieser materiellen Bereich, obwohl der natürlich nicht unwichtig ist, sondern dieser Grundwirklichkeit, in dem sich das Allermeiste eben abspielt. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es so ist.
Das kommt Ihnen natürlich entgegen, wenn Sie sagen, diese Grundwirklichkeit ist dann auch Gott oder in Gott bewegt sich in dieser Grundwirklichkeit.
Ich würde es so nicht sagen, dass die Grundwirklichkeit selber Gott ist.
Ja.
Aber ich sage schon, mit diesem Gedanken kommen wir Gott näher als mit diesen Modellen. Gott ist Mensch oder sowas. Nee, natürlich wissen wir, Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott, aber er ist eben nicht identisch mit Gott. Nee, also von Gott brauche ich ein ganz anderes Bild, wenn ich ihm nahe kommen will. Und das ist das, das ist mein Vorschlag, nee, wie ich Gott nahe kommen möchte. Mhm.
Nun haben wir ja Gottesbilder in den Kirchen, meistens alter Mann mit weißem Bart oder
das
so.
Das ist schon so.
Das ist natürlich eine sehr enge Vorstellung, sage ich mal. Und Sie
versuchen so ist es.
Jetzt ein bisschen sich davon zu lösen, von diesen.
Natürlich, aber es entspricht ja auch unserem Glaubensbekenntnis. Ne? Wir glauben an Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Mhm. Wie soll ein Mann bitte schön Himmel und Erde schaffen? Ne? Also das ist einfach ein relativ simples Bild, das ja nicht verboten ist, aber es führt einfach in eine Enge hinein, die mir immer schwieriger nachzuvollziehen ist. Ne? Ich kann mit dieser Idee, dass Gott quasi ein Mann ist, meinetwegen auch eine Frau oder eine diverse Person, nicht umgehen. Das ist für mich zu wenig. Ich brauche diese Weite, ich brauche diese Offenheit hinein in ein Schöpfungsgeschehen. Und ich muss dann schon auch, das ist ja auch der Anspruch unseres Glaubens, drüber nachdenken dürfen und auch da ein Bild entwerfen, woher kommen wir und wohin gehen wir. Und da passt für mich so ein Bild viel besser als eben dieses Bild vom alten Mann mit Bart.
Viele sagen ja aber auch, Gott ist für mich eine Energie, eine Kraft, eine Dynamis sozusagen. Ist das ein besseres Bild?
Oder? Ja, das ist schon besser. Energie würde ich nicht sagen, weil das Energie ist eben ein physikalisches Bild. Ne? Also wenn es Energie wäre, könnten wir es messen, können wir nicht. Mhm. Ich habe ja den Begriff der Schöpfungswirklichkeit verwendet, ne? Schöpfungsgeschehen. Also da, wenn ich an Gott denke, denke ich an einen Vorgang, einen urgründigen Vorgang, der eben dynamisch ist, der prozesshaft ist und der sozusagen auch in jedem Augenblick wirkt. Also ich sage schon, das habe ich da auch geschrieben, Gott erschafft in jedem Augenblick alles, was es gibt, also jeden atomaren Bestandteil im gesamten Kosmos, alle Naturgesetze, alle Naturkonstanten, alle mathematischen Formeln, in jedem Augenblick wird von Gott das Neue geschaffen. Das ist für mich ein angemessenes Bild von der Schöpfungswirklichkeit Gottes.
Aber das ist wirklich unfassbar groß.
Also, ja, natürlich, unfassbar.
Wenn man sich das vorstellt.
Aber ich kann es nicht anders denken. Nee, also ich bin einfach weg von diesen simplen, schlichten, manche sagen ja sogar vulgären Bildern von Gott. Mhm. Wir müssen einfach auch mal die Tür aufmachen in diese Weite Gottes hinein. Nee? Ja. Und dürfen nicht immer stehen bleiben. Und für mich ist dieser Ansatz eben deswegen so attraktiv, weil der gilt immer. Das ist Konsens in der Wissenschaft, der gilt für die Juden, für die Christen, für die Muslime, für die Buddhisten und für alle anderen auch, auch für die Atheisten. Nee, auch die Atheisten müssen sich mit dieser Wirklichkeit auseinandersetzen. Mhm. Also auch für die Atheisten gilt die Weltwirklichkeit, die ich so bezeichnet habe, also das, was eben energetisch, atomar, durch Masse und Energie zugänglich ist, ist eben verschwindend gering. Das gilt auch da.
Sie haben eben schon gesagt, auch alles hängt mit allem zusammen.
Richtig, ja.
Da gibt es ja dieses Bild vom Schmetterlingsflügelschlag und der kann irgendwo anders einen Hurricane auslösen. Ja. Ist das damit gemeint oder was meinen Sie?
Ja, das ist ein systemtheoretischer Ansatz, aber der spielt sich auch ab in der Weltwirklichkeit. Ne? Also theoretisch kann ich ja alles messen an diesem Schmetterling. Mhm. Ich kann die Auswirkungen theoretisch jetzt messen, also die Luftbewegungen. Man sagt ja dann eben, das löst dann irgendwann mal einen Hurricane oder so aus. Das könnte ich, wenn ich die Messinstrumente hätte, eigentlich messen, mhm. weil ich prinzipiell zu diesen Vorgängen auch Zugang habe.
Ja.
Für mich ist interessant die Grundwirklichkeit. Ne? Da habe ich diese Möglichkeit eben nicht. Da kann ich frei gestalten und ich sage eben aus dieser Grundwirklichkeit heraus, die ja zu unserer Wirklichkeit gehört, die eben selbst noch nicht Gott ist, wird eben alles in jedem Moment neu geschaffen. Das ist mhm. für mich die angemessene Form, um Gott nahe zu kommen.
Und wenn ich selber mit allem verbunden bin und auch mein Wirken, mein Tun auch Auswirkungen hat, dann kann das ja aber auch belasten, oder? Wenn ich weiß, dass alles, was ich tue, auch Auswirkungen hat und etwas bewirkt.
Auf der einen Seite ist es so, dass jeder Mensch mitwirkt in dieser Wirklichkeit. Mhm. Es war nichts, was in dieser Wirklichkeit passiert, unerheblich oder entfällt einfach. Ne? Es bleibt alles geborgen. Auch der Begriff der Geborgenheit ist mir eben sehr wichtig. Mhm. In dieser Wirklichkeit, alles, was da geschieht, ist sozusagen relevant, hat eine Auswirkung, weil eben alles mit allem zusammenhängt. Also es gibt nichts Unwichtiges eigentlich. Alles, was wir hier machen oder was hier alles gemacht wurde, um das hier zu kreieren, hat eine Bedeutung und wird auch dann eine Bedeutung haben, wenn es verschwunden ist. Das ist eigentlich der schöne Gedanke. Das, was Sie jetzt ansprechen, könnte tatsächlich belasten, wenn man sagt, also ich komme damit nicht zurecht. Aber da meine ich, also da denke ich immer an das Gleichnis von den Talenten. Wer keine so eine bedeutsame Rolle hat, dem kann man auch nicht viel zumuten. Mhm. Wer aber viel Verantwortung hat, dem kann und muss man zumuten, dass er diese Verantwortung auch angemessen wahrnimmt. Aber eben auch da gilt das Prinzip, niemand wird überfordert. Also da finde ich, ist auch Gott nicht irgendwie ungerecht oder gar übergriffig. Nicht? Also man verlangt eben nur das, was man selbst leisten kann.
Mhm. Verantwortung ist ja ein gutes Stichwort, denn ja. Es geht ja darum, wenn ich mit allen Dingen, die ich tue oder denke oder mache, wenn es Auswirkungen hat, dann habe ich natürlich Verantwortung für das, was ich tue.
Richtig, ja.
Und es gibt ja immer wieder die Diskussion, zum Beispiel in der Klimafrage, in der Umweltfrage.
Genau. Ja, ja.
Wenn Deutschland zum Beispiel nur rund 2% der klimaschädlichen Treibhausgase ausstößt, was kann dann Deutschland machen, wenn wir in Deutschland jetzt klimafreundlich werden und aufpassen? Und dann ist ja die Frage, wenn ich das als einzelner Mensch, dann kann ich ja auch sagen, was kann ich kleiner Mensch schon machen, damit das Klima sich wieder erholt oder so. Also, und Sie sagen aber, doch, mein Wirken, mein Leben hat solche Auswirkungen, dass es doch eine Bedeutung hat.
Ja, natürlich. Also da ist eben dieses Denken in diesem großen Zusammenhang sehr wichtig. Mhm. Dass ich eben nicht in einem abgeschotteten kleinen Raum bin, den ich jetzt selbst als Person darstelle oder hier so in meinem Haus oder in meiner Wohnung, sondern dass alles, was ich tue, letztlich diese Auswirkungen hat, auch selbst wenn man sie jetzt physikalisch nicht messen kann. Mhm. Aber es ist eben auch ein Teil der Wirklichkeit, ne? So nenne ich das ja auch. Also hat jede vielleicht noch so banale Aktivität, wie auch immer, Gedanken, Worte, Taten, haben also Auswirkungen auf diese Wirklichkeit. Ne? Anders ist es auch nicht denkbar. Aber eben, es wird einem nichts Unmögliches abverlangt. Das ist die Botschaft. Mhm. Aber auch ein kleiner Beitrag, ne? Jeder Einzelne von einzelnen Menschen spielt eine Rolle und natürlich auch unser Beitrag in Deutschland, den wir natürlich anteilig relativ gering haben, aber allein schon die Signalwirkung, dass wir das eben konsequent machen, ist von so hoher Bedeutung, dass wir es machen müssen aus meiner Sicht und nach meiner Überzeugung. Das Gleiche gilt ja für die Themen Frieden, soziale Gerechtigkeit, nicht, und eben auch diese große Frage der Bewahrung der Schöpfung.
Umgedreht gilt ja auch, wenn ich nichts mache,
ganz
oder wenn Deutschland nichts macht, dann und wenn alle anderen auch nichts machen, dann wird sich überhaupt nichts ändern. Dann geht das wirklich den Bach runter.
Man muss eben da ein Gespür für diese großen Zusammenhänge haben und das eben alles letztlich sich aus diesen winzigen Anteilen zusammensetzt, aber eben dann eine große Wirkung entfalten kann. Das ist, finde ich, auch ein hochgradig relevanter Vorgang, der eben auch gut belegt ist sozusagen. Das ist ja nicht, das ist keine Fantasie. Nicht? Wenn alles aus diesem Bereich der Grundwirklichkeit hervorgeht und letztlich gespeist wird vom Schöpfungswillen Gottes, dann hat alles auch sozusagen in seinem Schöpfungswirken eine Relevanz. Da gibt es nichts Unwichtiges.
Haben diese Gedanken auch Ihr Glaubensleben oder Ihr Gebetsleben beeinflusst? Beten Sie heute anders als vor 20 Jahren vielleicht?
Das kann ich schon sagen. Mhm. Also es gab eine Phase, da habe ich relativ nachlässig gebetet, einfach so formal. Mhm. Und ich habe dann aber auch gemerkt, und das hat schon auch was zu tun mit dem, was ich jetzt so erlebt habe, dass das untauglich ist. Da habe ich auch meinen Kindern, muss ich leider selbstkritisch sagen, ein schlechtes Beispiel gegeben, dass ich das nicht sozusagen nicht authentisch genug gemacht habe. Jetzt darf ich vielleicht sagen, bete ich jeden Tag um gute Gedanken. Und der Wunsch wird immer erfüllt. Also da freue ich mich auch jedes Mal. Ja. Auch jetzt zum Beispiel. Es ist ja nicht unerheblich, ob mir jetzt gute Gedanken kommen oder nicht. Mhm. Wenn ja, freue ich mich einfach. Und ich erlebe dann, dass mir da etwas zuteil wird, was ich nicht selber generieren kann. Ja. Deswegen bete ich drum und dieser Wunsch wird erfüllt. Das klingt vielleicht banal, aber für mich ist es ein Teil meiner Lebensqualität.
Im Untertitel heißt Ihr Buch Geborgenheit, haben wir schon angesprochen,
ja, genau.
Im ganzheitlichen Denken.
Ja, ja. Ja, ja.
Ganzheitlichkeit ist ja nun auch gerade ein großer Trend, alles muss irgendwie ganzheitlich bedacht gelebt werden. Sind Sie da ein bisschen auf dem Trendzug auch aufgesprungen? Oder was meinen Sie mit dem Begriff
Ganzheitlichkeit? Also, ganzheitlich ist ja für mich mehr als so diese ganze Wellness-Geschichte oder... Ja, dass man sich da irgendwo jetzt meditativ versenkt zum eigenen Wohlbefinden etc. Aber ganzheitlich hat für mich schon gepasst, weil es eben so dieses Gesamtgefüge abbildet und natürlich nur mit dem Begriff der Geborgenheit auch richtig verstanden werden kann. Also ich fühle mich tatsächlich in diesem Schöpfungsgefüge, das nach meinem Glauben Gott für mich bereitstellt, auch geborgen. Ja, also ich vertraue darauf, dass ich jetzt... im nächsten Augenblick auch noch so weiterlebe wie jetzt. Das ist aber nicht selbstverständlich. Mhm. Wenn man das so denkt, dann könnte Gott in jedem Moment Schluss machen. Und dann wäre dieses ganze physikalische System kollabiert. Das muss man sich auch klar machen. Natürlich ist das extrem unwahrscheinlich, aber eben auch nicht ganz ausgeschlossen. Deswegen können wir darauf vertrauen, dass das alles so bleibt, wie es ist. Aber wir wissen ja, dass es auch nicht immer stimmt, dass es eben auch immer wieder diese Einbrüche gibt, von denen wir sagen müssen, ja, was hat sich da abgespielt? Also letztlich ist es so, dieses Vertrauen und dieses Gefühl, geborgen zu sein, ist relevant, weil es eben nicht von nichts kommt, sondern von einer Schöpfungswirklichkeit, von einem Schöpfungswirken Gottes. Und so verstehe ich auch die Liebe Gottes. Es ist nicht selbstverständlich, dass er das alles, was es gibt im gesamten Kosmos, auch so im Wesentlichen so aufrechterhält, wie es existiert. Das ist nicht selbstverständlich. Das könnte auch anders gelaufen sein. Mhm. Also insofern habe ich da auch ein großes Vertrauen, dass das letztlich auch mit unserer Mitwirkung, wir haben ja die Freiheit der Mitwirkung, auch zu einem guten Ende kommen kann. Aber es kommt eben auch auf uns an. Und es ist nicht unerheblich, was wir da machen oder nicht.
Und nun kann ja auch ein menschliches Leben ans Ende kommen, am Schlusshang.
Ja, ja.
Was denken Sie, was kommt dann? Geht es dann weiter oder?
Ja, davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe da eine hohe Gewissheit. So wie wir eben nicht aus dem Nichts kommen. Das Nichts ist für mich keine plausible Größe, denn aus Nichts wird nichts. Gehen wir wieder ein in diese Wirklichkeit Gottes, in die Schöpfungswirklichkeit Gottes und nehmen dann eben teil an dem, aus dem wir hervorgegangen sind. Das ist für mich auch plausibel, hochplausibel sogar. Aber letztlich weiß ich es auch nicht. Aber ich erwarte das und ich glaube daran. Und es geht mir besser, als wenn ich jetzt ans Nichts glauben würde.
Wollte ich sagen, ist auch tröstlich für Sie.
Ja, natürlich. Also ich glaube, dass ich auch nicht nur hier auf der Erde eine Rolle habe, sondern dass es in einer anderen Form auch dann weitergeht. Also dass ich diese Beziehung, die ich jetzt hier erleben darf auch, in einer anderen Form weitergeht. Und das bedeutet ja vielleicht auch nicht immer nur, dass da alles wunderbar ist, aber eine Auseinandersetzung wird stattfinden, davon bin ich überzeugt. Und ich muss dann auch in dieser Situation mit dem, was ich angerichtet habe, auch zurechtkommen, muss um Vergebung bitten und selber vergeben, wenn jemand das mit mir erlebt hat.
Also es könnte so eine Art Fegefeuer geben, vielleicht, wo man sich selber bewusst wird, was man nicht gut gemacht hat?
Den Begriff möchte ich nicht verwenden, weil der aus meiner Sicht
verbrannt ist.
Oder verbrannt ist tatsächlich, ja, im Fegefeuer belastet schon verbrannt ist. Ja. Nee, also für mich spielt auch da diese Vorstellung einer Beziehungsdynamik, die es ja auch zu Lebzeiten gibt. Ne? Mhm. Alle, die hier mitwirken, ne, leben ja auch in dieser Beziehungsdynamik, dass es die auch dann weitergeben wird. Ne? Mhm. Und dass die tatsächlich auch wirksam ist. Also jetzt nicht physikalisch messbar natürlich, ne? Aber der Anschluss ist sozusagen da und geht dann über in eine andere Form der Beziehungsdynamik. Und da glaube ich schon, dass das schön sein kann. Aber es kommt auch darauf an, in welcher Form wir diese Freiheit, die Gott uns gegeben hat, mitzugestalten, auch wahrnehmen. Ne? Mhm. Das ist auch nicht unerheblich. Wir haben diese Verantwortung, die man nicht einfach delegieren kann. Es hat jeder Mensch mit seiner Würde eben auch eine Verantwortung der Mitgestaltung mitgegeben bekommen. Und die muss er natürlich auch wahrnehmen.
Und nur darauf zu vertrauen, Gott ist doch barmherzig, er wird sich schon mit sich reden lassen, ist zu wenig dann, oder?
Das ist natürlich zu wenig. Mhm. Es gibt da sozusagen keine Pauschalabsolution. Ne? Mhm. Also das hielte ich auch für verfehlt, das so zu behandeln. Also wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Das ist auch ein klarer Auftrag. Mhm. Wenn Gott, nach meiner Vorstellung ist es eben so, die Schöpfung liebevoll gestaltet, weil er eben auch das in jeder Form aufrechterhält, was wir hier erleben und auch selber uns, ne, dann haben wir auch die Verpflichtung, eben nicht nur die Freiheit mitzugestalten, sondern auch die Pflicht. Mhm. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden, jeder und jede in unterschiedlicher Weise. Da, wo die Menschen halt auch eingesetzt werden, das jetzt eben auch gut zu machen und nicht nur irgendwie halt oder gar schlecht. Ja, also das ist, das zu machen oder nicht zu machen, ist eben ein Unterschied.
Ja, und nicht nur irgendwie, sondern halt ja, vor dem Hintergrund Ihrer Gedanken, Ihrer Überlegungen.
Ja, natürlich. Also ich muss doch überlegen, was macht es jetzt mit dem, wie ich es mache? Mhm. Beispiel Diözesanrat. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt daran mitwirke, dass der Diözesanrat in einer guten Atmosphäre tagen kann, mhm. oder nicht.
Ja.
Ich kann natürlich immer volle Kanne auf Konfrontation gehen. Nicht nur mit dem Bischof, sondern auch mit anderen Leuten. Ne? Mhm. Das war jetzt mein Angebot immer, ne? Als ich mich da beworben habe um diese Rolle. Ne? Dass ich gesagt habe, ich bin Diplomat. Ich versuche auch in die Zukunft zu schauen, wie kann es weitergehen, wie können wir was erreichen. Wir müssen nicht zu Kreuze kriechen. Wir können schon klar sagen, was wir wollen. Aber die Frontalkonfrontation darf es nicht geben.
Okay. Vielen Dank, Herr Warmbrunn, für den Besuch im Studio. Vielen Dank für Ihr Interesse an Alpha und Omega. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Tschüss.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und www.redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zum Thema Gottesvorstellungen interessiert hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 186? Darin geht es um das Glaubensbekenntnis von Nicäa, das vor genau 1700 Jahren formuliert wurde und das sich natürlich auch mit Vorstellungen von Gott befasst hat.